Es ist schön, euch heute Morgen hier alle wiederzusehen. Ich war auch gespannt, wie viele hier sind oder wie viele sich auf die vollen Straßen getraut haben. Aber es sind doch einige noch hier oder haben noch den Urlaub vor euch. Wir kommen gerade erst aus dem Urlaub wieder, waren jetzt nicht weg, aber wir haben mal Oberhausen ein bisschen mehr kennengelernt. Wir kommen ja nicht von hier und hier gibt es doch auch einige schöne Flecke zu entdecken. Petra hat schon gesagt, wir wollen heute in eine neue Predigtreihe starten mit dem Titel Gemeinde ist. Wir wollen uns in den nächsten Wochen mit diesem Thema Gemeinde beschäftigen. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Dem einen oder anderen wird es vielleicht bekannt vorkommen. Womit ich anfangen will, oder meine erste Frage, wo ich euch herausfordern will, ist: Was kommt dir in den Sinn, was geht dir durch den Kopf, wenn du das hier siehst? Wenn du dieses Gebäude siehst, wenn du an FEG Oberhausen denkst, was kommt dir in den Sinn, was für Emotionen kommen dir in dir auf, was für Gedanken, was für Begriffe kommen in dir auf, wenn du an Gemeinde denkst? Wenn das jetzt nicht deine Gemeinde ist, du zu Besuch hier bist, kannst du gerne auch deine Gemeinde einfügen oder generell Gemeinde, Kirche einfügen. Was für Wörter, was für Begriffe, was für Emotionen kommen in dir auf, wenn du an Gemeinde denkst? Gemeinschaft, Heimat, Tankstelle, stark, Teil meines Lebens, schön, vertraut, Liebe, sie haben ihr Ziel erreicht, sehr schön. Gute Werbeslogans auch. Das Öffentlichkeitsteam muss mal mitschreiben. Wir haben vor einiger Zeit hier einen Dankeabend veranstaltet, wo wir auch aufgeschrieben haben auf so Kärtchen, was bedeutet Gemeinde für uns. Und ich habe das immer noch bei mir im Büro hängen und da stehen ganz ähnlich Begriffe, wie wir gerade gehört haben. Vielfalt, Gemeinschaft, Freude. Und vielleicht geht es dir auch ähnlich und du hast auch diese Begriffe, wenn du an Gemeinde denkst. Vielleicht sitzt du aber auch gerade hier und dir kommen ganz andere Begriffe, ganz andere Emotionen in den Kopf. Wie Verletzung, wie Überforderung. Vielleicht siehst du Gemeinde gerade auch kritisch. Vielleicht bist du wütend, weil du verletzt worden bist, weil dir Unrecht angetan worden ist in Gemeinde. Egal wie es dir geht, egal wie du zur Gemeinde stehst, wie verbunden du dich gerade auch hier zu dieser Gemeinde fühlst, es ist erstmal schön, dass du hier bist, dass du trotzdem hierher gekommen bist. Wir wollen in den nächsten Wochen dieses Thema näher angehen und wir wollen in die Bibel schauen und nochmal einen Schritt zurückgehen. Was sagt die Bibel, was Gemeinde ist? Was ist die Identität? Was macht Gemeinde aus? Was bedeutet es, in einer Gemeinde zu sehen? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, gerade vielleicht auch für uns, die wir seit Jahren in Gemeinde gehen, für die vieles für uns schon ganz normal oder zur Tradition geworden ist, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen und zu schauen, warum kommen wir hier eigentlich her? Was bedeutet es eigentlich, hierher zu kommen? Dass wir nicht müde werden, was Gemeinde angeht, sondern dass wir immer wieder neu begeistert werden für Gemeinde, begeistert werden, hierher zu kommen. Das ist mein großes Ziel, mein Anliegen, warum wir in diese Reihe gehen wollen, dass wir wieder neu begeistert werden für Gemeinde, dass wir uns anschauen, was hat Gott mit Gemeinde vor. Und wir wollen heute starten mit der Predigt, Gemeinde ist mehr als ein Ort. Wir wollen dazu uns einen Text anschauen aus dem ersten Petrusbrief. Dieser Petrusbrief ist, wie der Name schon sagt, von Petrus geschrieben bzw. in Auftrag gegeben worden, dass er ihn schreiben soll. Und er wendet sich an einige Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und er schreibt diesen Brief, weil diese Gemeinden immer mehr Feindseligkeit und Bedrohung von außen über sich ergehen lassen mussten. Es war nicht für sie normal, dass sie einfach in Gottesdienst gehen oder als Christen leben, sondern sie wurden dafür angefeindet. Und mitten in diese Situation schreibt Petrus ihnen diesen ersten Petrusbrief, um sie zu ermutigen, um ihnen neue Hoffnung zu geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Christen, wir wissen es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass die Christen damals, die in diesen Gemeinden waren, sich vielleicht auch gefragt haben, warum mache ich das eigentlich hier? Warum gehe ich in Gemeinde, wenn das für mich bedeutet, dass ich Konsequenzen tragen muss? Warum gehe ich in Gemeinde, wenn es mich so herausfordert, wenn es von mir verlangt, dass ich anders sein soll als die um mich rum? Warum gehe ich in Gemeinde, wo es doch der, so scheint es, unbequemere Weg ist, wenn ich dafür Opfer bringen muss? Und auch wenn wir in Deutschland jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht dieser Bedrohung ausgesetzt sind, dass wir hier einfach Gottesdienst feiern dürfen und nicht bedroht werden von irgendjemandem, merke ich, dass diese Frage, warum überhaupt Gemeinde, warum überhaupt Kirche, immer häufiger gestellt wird. In meinem Bekanntenkreis hat jemand zu mir neulich gesagt, wieso muss ich in Gemeinde gehen? Ich kann doch auch mich einfach mit meinen Freunden treffen, mit denen, denen ich mich gut verstehe, da bekomme ich doch genau das Gleiche. Wieso muss ich in Gemeinde gehen mit so unterschiedlichen Menschen? Vielfalt war ein Begriff, der gefallen ist, wo es natürlich deswegen auch zu Reibung kommt, wo es auch manchmal anstrengend ist, wenn ich doch viel lieber mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen, mit meinen Nachbarn mich zusammensetzen kann und dort Zeit miteinander zu verbringen. Und gerade in der Corona-Zeit ist diese Frage, warum überhaupt Gemeinde, immer häufiger aufgetreten. Und auch in Freikirchen, nicht nur in Landeskirchen, haben wir Mitglieder und Freunde der Gemeinde verloren in dieser Zeit. Und was wir darin gesehen haben, ist, dass für viele Menschen, für manche Menschen, diese Bindung zur Gemeinde, was bedeutet Gemeinde? Gemeinde als Priorität verloren gegangen ist. Dass die Begeisterung für Gemeinde verloren gegangen ist. Was wir heute erleben, ist, dass immer mehr Unverbindlichkeit zur Gemeinde gibt. Und das kommt nicht von irgendwoher, sondern wir nehmen das wahr in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Wir sehen, wie die Werte Individualismus, Unabhängigkeit ganz, ganz oben dran gesetzt werden. Und unbewusst oder bewusst lassen auch wir Christen uns davon bewegen. Und wir merken, dass immer mehr Christen ein anonymes Christsein leben wollen, dass es keiner mitkriegt. So nur für mich, ich suche mir das aus, was sich schön für mich anhört. Und Gemeinde immer mehr zu einem Ort wird, was so ein schönes Plus, ein schönes Add-on zu dem ist, was ich sonst auch habe. Wo ich auftanken kann, wo ich schöne Gespräche habe. Aber sobald Gemeinde etwas von mir fordert, Gemeinde mich vielleicht herausfordert in meinem Leben, wo es eingreift in mein Leben, wird sich zurückgezogen. Gemeinde ist auf einmal nur dann gut, wenn es gerade passt, wenn es bequem ist. Gemeinde ist nur dann gut, wenn sie sich meinem Lebensentwurf, meinen Vorstellungen anpasst. Ja, wir wollen einen Gottesdienst, aber nur als eine weitere Option für den Sonntagmorgen. Und wir sehen auch in Freikirche, wie dieser Trend immer mehr zunimmt. Und so gelten, glaube ich, diese Verse, die wir gleich lesen werden, die Petrus zu den Gemeinden in Kleinasien schreibt, glaube ich, auch für uns heute. Warum überhaupt Gemeinde? Lass uns zusammen lesen aus der Neuen Genfer Übersetzung, 1. Petrus 2, die Verse 9 bis 10. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Was ich so spannend finde, ist, wo Petrus ansetzt. Petrus beginnt nicht zu der Gemeinde zu schreiben und ihnen ganz praktische Tipps an die Hand zu geben, wie sie jetzt mit der Bedrohung umgehen sollen, wie sie ganz praktisch weitergehen sollen, sondern er tritt einen Schritt zurück und er beginnt damit, den Christen zu sagen, was ihre Identität ist, worin ihre Identität besteht, von jedem Einzelnen von uns, der an Jesus glaubt, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Er geht zurück zu dem Kern des Ganzen. Was ist unsere Identität? Und er gibt uns hier vier Schlagwörter mit, die Petrus mit Gemeinde verbindet, die Petrus in den Kopf kommen, wenn er an Gemeinde denkt. Ein gotterwähltes Volk, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das Gott gehört. Und wir wollen uns in den nächsten Minuten mit diesen vier Begriffen etwas beschäftigen und schauen, was hat das für eine Bedeutung? Was ist die Identität von Gemeinde? Wir starten mit dem ersten Begriff, ein von Gott erwähltes Volk. Wir sind ein von Gott erwähltes Volk, so schreibt es Petrus hier. Was bedeutet das? Diese Formulierung, die Petrus hier verwendet und auch in den anderen Begriffen, die hat er sich nicht einfach selber ausgedacht, sondern er greift hier zurück auf etwas, was vor vielen hundert Jahren Gott selbst zum Volk Israel gesagt hat, bevor er einen Bund mit ihnen geschlossen hat. In 2. Mose 19 könnt ihr das auch nachlesen. Und in diesem Begriff, ihr seid ein von Gott erwähltes Volk, findet sich eigentlich die Botschaft, die die Bibel uns weitergeben wird. Hier steckt die Heilsgeschichte, also Gottes Plan, Gottes Liebe zu uns Menschen, was er sich für uns wünscht, hier drin. Und deswegen gehen wir von Israel nochmal ein Stück zurück zu Beginn dieser Welt, zur Schöpfung dieser Welt, wo wir Gott sehen, der uns Menschen schafft. Er schafft uns nicht aus Zufall, sondern er schafft uns Menschen, weil er uns haben wollte. Du bist gewollt, du bist kein Kind des Zufalls. Und wir sehen hier in diesem Schaffen, was Gott tut, bekommen wir von ihm unsere erste Identität. Unsere Identität ist, dass wir geliebte Geschöpfe Gottes sind. Das ist das, was uns ausmacht. Das ist der Wert, den wir haben. Wir sind wertvoll, wir sind geliebt und das nicht aufgrund irgendeiner Leistung, sondern einfach, weil wir sind, einfach, weil Gott uns haben wollte, einfach, weil Gott uns liebt. Und gleichzeitig steckt in dieser Identität auch ein Auftrag, wir sollen in Beziehung leben zu Gott. Wir sollen die Schöpfung bewahren, wir sollen uns um die Schöpfung kümmern, wir sollen Beziehungen untereinander leben. Und dann kommt das, was wir Christen den Sündenfall nennen. Es kommt das Böse und es kommt die Lüge in diese Welt, dass Gott es doch nicht wirklich gut mit uns meint. Und seitdem versuchen wir Menschen, unsere Identität nicht mehr von Gott uns definieren zu lassen, sondern wir versuchen, sie selbst zu definieren oder wir suchen außen danach, dass uns irgendjemand eine Identität zuspricht. Durch Selbstverwirklichung, dass wir unseren Wert versuchen, selbst zu erarbeiten, das, was wir sind. Dass wir versuchen, unsere Identität darin zu finden, was andere Menschen über uns sagen, dass wir gesehen werden von anderen Menschen. Wir suchen unsere Identität durch unseren Besitz, durch das, was wir haben, durch Kontrolle. Wir suchen unseren Sinn des Lebens in unserer Arbeit, in Erfolg, in Ruhm. Und die Frage, wer bin ich, wird auf einmal ersetzt durch die Frage, was leiste ich? Die Frage, was bin ich wert, wird ersetzt mit der Frage, wie sehen die anderen Menschen mich? Die Frage nach dem Sinn des Lebens wird ersetzt mit der Frage, was macht mich erfolgreich, was macht mich besonders? Und das Problem bei der ganzen Sache, das Problem bei den Dingen, vor denen wir versuchen, eine Identität zu bekommen, ist, dass diese Quellen instabil sind, dass sie begrenzt sind und dass du schlussendlich enttäuscht werden wirst. Die Folge ist eine Identität, die auf sehr wackeligen Beinen steht, die nicht trägt, besonders dann, wenn es schwierig wird in unserem Leben. Wenn wir unsere Identität auf Erfolg setzen, wird alles zusammenbrechen, wenn dieser einmal ausbleibt. Wenn wir alles auf die Meinung setzen, was andere über uns sagen, sind wir in ständiger Abhängigkeit. Wir führen ein fremdbestimmtes Leben, wir sind ständig unsicher und fragen uns, was denken die anderen davon, was ich gerade mache? Wenn ich meine Identität daher ziehe, dass ich mich selbst verwirkliche, dass ich mir sage, ich bin nur das wert, was ich aus mir mache. Ich bin nur etwas wert, wenn ich selbst was aus mir mache. Dann ist das die Folge, dass diese ganze Last auf meinen Schultern hält. Und es wird passieren, dass zwischen Wunsch und Erwartung, die ich an mich habe, und Realität Widersprüche entstehen. Und es führt zu Frust, es führt zu Enttäuschung, zu Überforderung und Erschöpfung. Was wir sehen ist, was all diesen Dingen fehlt, ist Stabilität, ist Gnade, weil wir keinen Raum haben für Fehler. Es fehlt Zugehörigkeit. Es fehlt Wahrheit. Denn all diese Dinge sind vergänglich und nicht ewig. Und an diesem Punkt beginnt die Heilsgeschichte. Wir haben einen Gott, der will, dass wir wissen, wo unsere Identität ist. Dass wir nicht uns abhängig machen von etwas, was von außen auf uns hinkommt. Das steckt in diesem Begriff, wir sind ein erwähltes Volk drin. Gott hat von Anfang an gewünscht und gewollt, dass wir seine Kinder sind. Dass wir wissen, worin unsere Identität ist. Und so sucht sich Gott im Alten Testament ein Volk aus, das Volk Israel. Er schließt seinen Bund mit ihnen, um der ganzen Welt zu zeigen, was das bedeutet, dass Gott uns die Identität gibt. Wir lesen aber weiter und wir merken, dass diese Brücke zwischen Gott trotzdem nicht überwunden werden kann. Und so kommt Jesus in diese Welt und er stirbt am Kreuz, damit wir die Möglichkeit haben, wieder zurückzukommen zu diesem Ausgangspunkt, zu dem Anfangspunkt an der Schöpfung. Und Jesus sagt, ihr seid jetzt ein neues Volk. Und an dieser Stelle kommen wir zu dem Kern von das, was unsere Identität als Christen, als einzelne Christen erstmal ist. Wir sind ein erwähltes Volk. Das bedeutet, du bist geliebt, unabhängig von deinen Leistungen. Es bedeutet, du bist angenommen, unabhängig von anderen Meinungen. Es bedeutet, du bist geschaffen und du bist berufen. Und je mehr wir unsere Identität, das, was wir sind in Gott, verinnerlichen, desto ruhiger und entspannter können wir durchs Leben gehen. Wir müssen uns nicht mehr beweisen. Du kannst Fehler eingestehen. Wir müssen nicht mehr getrieben sein. Und gleichzeitig macht es uns frei, einander in Liebe zu begegnen, einander zu vergeben, sich nicht zu vergleichen, uns annehmen, so wie Gott uns angenommen hat. Das ist unsere Identität. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir merken, hier ist jetzt nicht von einer Ortsgemeinde die Rede. Die Bibel unterscheidet nicht von der universellen Kirche, also allen Menschen, die an Jesus glauben, und der Ortsgemeinde. Was wir aber sehen ist, dass in der Ortsgemeinde die universelle Kirche sichtbar wird. Das bedeutet, dass unsere Identität, die wir haben, weil wir ein von Gott erwähltes Volk sind, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir geschaffen sind, dass Gott uns so gewollt hat, dass wir wertvoll sind, das alles soll sichtbar werden hier bei uns in der Ortsgemeinde. Dafür sind wir da, um das in diese Welt nach außen zu zeigen. Wir gehören zu Gott. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Wir haben bei uns in der wir haben jeden Mal freitags eine Krabbelgruppe und da kommen auch Eltern mit kleinen Kindern, die jetzt nicht zu der Gemeinde gehören. Und es gibt da eine schöne, ich sag's mal fast schon Tradition, ein Lied, mit dem immer gestartet wird. Und zwar bekommt dann jedes Kind, jetzt habe ich vergessen mitzunehmen, so einen Ring, was die Eltern davor halten, wo sie durchgucken können. Und jetzt, da bin ich jetzt ein bisschen nervös von dem Part, was jetzt kommt. Ich singe das jetzt einfach mal vor und ihr seid gnädig mit mir. Es geht so. Guten Morgen, Rainer. Guten Morgen, Rainer. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Er hat dich sehr schön gemacht. Er hat dich sehr schön gemacht. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und das machen wir mit jedem Kind. Und ich finde das besonders da so schön. Ich habe ja selber zwei kleine Kinder. Und was ich erlebe, ist, dass ganz viele Eltern den Wert ihrer Kinder davon abhängig machen, was sie können, wie weit sie sind. Und wie schön ist es, dass wir ihnen hier zusprechen können, du bist geliebt, einfach weil du bist. Und deswegen ist Gemeinde so wichtig, weil wir hier ein Ort sind, wo wir das in die ganze Welt herausscheinen lassen können. Du bist geliebt, einfach weil du bist. Und das schon bei den Kleinen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Petrus sagt, wir sind ein königliches Priestertum, eine königliche Priesterschaft. Wir sind berufen dazu, Priester zu sein. Petrus nimmt hier wieder den Bezug zurück zum Alten Testament. Wir merken, das ist immer sehr stark miteinander verwoben. Zur Zeit von Israel waren die Priester von Gott ausgewählte Menschen, die ihr ganzes Leben Gott dienend hingegeben haben. Sie hatten ganz bestimmte Aufgabe. Sie sollten Vermittler sein zwischen Gott und den Menschen. Es war damals nicht so, dass du Gott überall begegnen konntest, in Gottes Gegenwart treten konntest, sondern wenn du Gott begegnen wolltest, dann war das begrenzt auf erst die Stiftshütte und später den Tempel. Und auch nicht jeder Mensch konnte dort hineintreten, sondern es war die Aufgabe von den Priestern und das alleinige Recht von den Priestern, dass sie in dieses Heiligtum, in die Gegenwart Gottes hineintreten durften. Und ihre Aufgabe war es, hier Vermittler zu sein zwischen Gott und den Menschen. Sie sollten das, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, den Menschen weitergeben. Gleichzeitig sollten sie auch vor Gott bei den Menschen um Vergebung bitten. Sie sollten Opfer bringen für die Menschen zur Versöhnung. Jetzt schreibt Petrus hier, ihr Christen, alle, die an Jesus glauben, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Durch Jesus Tod kam wirkliche, wahre Versöhnung in diese Welt. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, sondern durch Jesus haben wir Versöhnung, die wir erleben dürfen. Das ist das eine. Das zweite ist, als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Was bedeutet, jeder darf in Gottes Gegenwart treten. Wir brauchen keine Stiftshütte, wir brauchen keinen Tempel, wir brauchen keine Gemeinde oder wir brauchen auch keine Stellvertreter, die für uns zu Gott kommen, sondern jeder darf zu Gott in Gottes Gegenwart hineintreten. Das ist das wunderbare Geschenk. Das steckt dahinter, wenn Petrus hier schreibt, deine Identität ist, ihr seid ein königliches Priestertum. Das bedeutet, dass du mit all dem, was du hast, auch mit all deinen Fehlern vor Gott treten kannst, zu ihm hingehen kannst, in seine Gegenwart, dass wir ihm alles hinbringen dürfen. Gleichzeitig kommt aber mit diesem königlichen Priestertum auch eine Verantwortung, eine Berufung mit einher, ganz ähnlich wie im ersten Punkt. Und wir werden auch merken bei den vier Punkten, dass sie ziemlich eng oft miteinander verknüpft sind und vielleicht nur manche Nuancen sich hier ändern. Wenn es heißt, dass wir ein königliches Priestertum sind, dann bedeutet es, dass wir unser ganzes Leben Gott dienend hingeben sollen. Wir sollen Gott mit unserem Leben dienen. Christsein bedeutet nicht, ich lehne mich jetzt zurück, weil ich habe alles geklärt, Ewigkeit und alles läuft, sondern es bedeutet, dass wir zu Priestern werden, dass wir zu Vermittlern werden, dass wir Menschen von Gott erzählen, von seiner Liebe erzählen, dass wir uns hier als Gemeinde treffen, dass wir durch Predigt, durch Gespräche, durch Hauskreise, dass wir dort über Gott lernen, dass wir zusammen in seine Gegenwart treten. Wir sind königliche Priester. Wir haben eine Würde und wir haben einen Wert. Und so sollen wir auch durchs Leben gehen. Schauen wir uns den dritten Punkt an. Wir sind eine heilige Nation. Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass wir heilig sind? Heilig zu sein bedeutet, dass wir abgesondert sind. Wir gehören zu Gott. Wir lassen uns nicht mehr bestimmen von dem, was die Welt über uns sagt oder was wir von außen gesagt bekommen, wer wir zu sein haben, sondern das Einzige, was zählt, ist, dass wir Gottes Volk sind, dass wir zu Gott gehören. Und so, das bedeutet es, abgesondert zu sein. Aber auch hier steckt wieder eine Berufung drin. Wir sind ein heiliges Volk. Wir sollen heilig leben. Das bedeutet, wir sollen ein Leben führen, was Gott gefällt, ein Leben nach dem Willen Gottes. Das bedeutet, Gott und sein Wesen sollen wir als Einzelne, sollen wir als Gemeinde widerspiegeln. In unserem Handeln, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander begegnen, soll Gottes Wesen, seine Heiligkeit widerspiegeln. Und gleichzeitig steckt auch hier wieder das drin. Wir sollen es nicht nur widerspiegeln, sondern wir sollen es auch weitergeben in die Welt. Wir gehören zu Gott. So heißt auch der vierte Punkt, wir sind ein Volk, was Gott gehört. Wörtlich kann man auch sagen, wir sind Gottes Eigentum, wir gehören zu Gott. In 1. Korinther 6, Vers 19 wird es noch ein bisschen deutlicher dargestellt. Das heißt es, ihr gehört nicht mehr euch selbst, ihr seid teuer erkauft. Wir gehören zu Gott. Wir gehören zu demjenigen, der uns geschaffen hat, der uns erlöst hat, der uns gerettet hat und der uns berufen hat zu einem heiligen Leben. Und dieser Begriff Eigentum kann vielleicht ein bisschen abschreckend wirken, aber daran liegt so viel Kraftvolles und so viel Hoffnungsvolles. Eigentum Gottes zu sein bedeutet, du bist kostbar, du bist wertvoll, deswegen wollte dich haben. Es bedeutet, du gehörst zu Gott, wir gehören zu Gott und nichts kann dich davon trennen. Du bist Gottes Eigentum. Wir sind so wertvoll, dass Gott sein Leben für uns gegeben hat. Und gleichzeitig bedeutet es auch, dass Gott beschützt sein Eigentum mit allem, was er hat. In einem sehr schönen Psalm heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Gott geht mit uns durch, durch jedwede Situation, durch alle Umstände, die wir erleben. Und er wird uns niemals im Stich lassen, weil wir sind sein Eigentum, wofür er kämpft, egal was kommt. Und auch hier wieder die Berufung, die Aufgabe an uns. Wir haben unser ganzes Leben in Gottes Hände gelegt. Was bedeutet es, dass wir unser ganzes Leben Gott hingegeben haben? Wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm. Und alles, was wir tun und alles, was in unserem Leben kommt, sollen wir ihm hingeben. Er ist unsere höchste Priorität. Wir haben uns jetzt diese vier Begriffe angeschaut. Wir sind Gott erwählt, Gottes erwähltes Volk. Wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind eine heilige Nation. Wir sind Gottes Eigentum. So beschreibt Petrus die Identität von uns Christen und gleichzeitig auch die Identität, das, was uns antreibt, was uns Motivation ist, warum wir Gemeinde sind, warum wir FEG Oberhausen sind. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Was können wir hier rausziehen? Und das Erste, was in jedem von diesen Begriffen für mich ganz deutlich rauskommt, ist, dass unsere Identität als Christen darin besteht, dass wir nicht alleine durch diese Welt laufen, sondern Gottes Plan von Anfang an war es, dass er eine Gemeinschaft geschaffen hat. Er hat uns nicht als einzelne Menschen geschaffen, sondern hat uns für Gemeinschaft geschaffen, dass wir ein Volk Gottes sind, was zusammen in dieser Gemeinschaft so lebt, wie Gott es sich vorgestellt hat und seine Liebe weitergibt. Wir sind ein Volk, wir sind eine Priesterschaft, wir sind eine Nation, eine heilige Nation. Also auch unabhängig von Sprache und Herkunft, sondern das, was uns ausmacht, was uns verbindet, ist der Glaube an Jesus, ist die Liebe Gottes, die uns gebracht hat. Wenn wir in Apostelgeschichte 2 uns anschauen, wie die erste Gemeinde entstanden ist, da lesen wir, wie auf einer Predigt hin sich 3000 Menschen bekehrt haben. Und diese Menschen sind danach nicht einzeln irgendwie herumgelaufen und haben ihren Glauben gelebt, sondern sie waren in ihrer Gemeinschaft. Sie waren zusammen und sie haben dort die Bibel gelesen, sie haben zusammen gebetet, sie haben Gemeinschaft gehabt. Es ist unsere Identität, dass wir hier in Ortsgemeinde zusammenkommen. Es ist unser Privileg, dass wir hier als Gemeinde, als Gemeinschaft zusammenkommen können, dass wir zusammenhalten, dass wir zusammen auf Gott schauen können. Wir sind ein Volk. Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir in Gemeinschaft sind. Und zusammen haben wir diesen Auftrag von Gott, es zu leben und zu verkünden, welche die Liebe uns Gott entgegengebracht hat. Und miteinander und aneinander sollen wir arbeiten. Dazu hat uns Gott Gaben geschenkt und wir werden in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr dann dort ins Detail eingehen, was es denn bedeutet, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen. Das Zweite, was wir hier rausnehmen können, ist dieser Auftrag, den ich nochmal betonen will. Wir sind hier, um Gott und seine Liebe in allen Bereichen wieder zu spiegeln. Wir haben eine gemeinsame Identität. Wir sind geliebt, wir sind herausgerufen, wir sind erwählt und deswegen sind wir Gemeinde. Deswegen kommen wir hier zusammen, um das zu feiern, um uns daran zu erinnern und um das auch zu leben. In den nächsten Wochen wollen wir dieser Frage nach Gemeinde noch etwas weiter nachgehen. Aber mir war es wichtig, ganz zu Anfang das aufzugreifen, warum eigentlich? Was treibt uns an in diesem Leben? Was ist unsere Identität? Und uns dessen auch nicht nur durchs Hören, sondern auch durch das Schmecken und Fühlen uns daran zu erinnern. Deswegen feiern wir das Abendmahl. Und deswegen wollen wir auch heute das Abendmahl feiern. Im Abendmahl erinnern wir uns genau daran, was Gott, welche Liebe Gott uns entgegengebracht hat. Dass er seinen Sohn gesandt hat, der am Kreuz stirbt. Deswegen nehmen wir von dem Brot, wir nehmen von dem Traubensaft, um das anzuerkennen, dass Gott uns liebt und dass wir zu seinem Volk gehören. Und wir tun das auch nicht alleine, sondern wir tun das als Gemeinde ganz bewusst, weil wir zusammen hinstehen. Wir haben zusammen diese Identität und wir stehen zusammen vor Gott und sagen, wir sind dein Volk und wir gehören zu dir. Bevor ich den Segen sprechen will, will ich noch einladen. Wenn dich etwas aus der Predigt bewegt hat oder wenn dich in der Woche etwas bewegt hat, dann lade ich dich ein, bleib nicht alleine. Wir als Gemeinde sind auch hier, dass wir zusammen das im Gebet vor Gott bringen können. Ich werde hier vorne noch ein bisschen sein, aber du kannst dir auch jemanden suchen, dem du vertraust, der dir vertrauenswürdig erscheint und dann bleib damit nicht alleine, kommt ins Gebet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht zu dir zu und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag und falls ihr wegfahrt, schöne Ferien euch.